Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Life needs more Cedar Point, and that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just three payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Mit dieser Aktie habe ich total ins Klo gegriffen. Ein Crash in meinem Depot und was du davon lernen kannst. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt's Real Talk. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr mehr solcher Videos sehen wollt und ihr habt gesagt, ja, her damit. Mehr Echtes aus deinem Depot, auch ein bisschen mehr ungeskriptet, einfach ein bisschen echter. Und ich freue mich natürlich, wenn es euch gefällt und wenn ich einen Daumen nach oben bekomme. Und ihr könnt auch gerne mal Kommentare schreiben, was ihr euch so wünscht und was euch interessiert. Und heute wollen wir mal in mein Depot blicken und nicht nur über das sprechen, was gut läuft, sondern heute auch mal, ja, was auf YouTube und in Social Media ganz selten ist, was schlecht läuft. Eine Aktie, ja, mit der ich vor kurzem Totalverlust erlitten habe. Ich werde euch gleich erzählen, ja, welche Aktie das ist, was da schiefgelaufen ist, was du vor allem davon lernen kannst. Und dann sprechen wir auch noch über Steuern und Co. Also ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen und wir legen gleich mal los. Und dann legen wir doch gleich mal los mit dem Crash in meinem Depot. Welche Aktie war es? Es war Fisker, Elektroautobauer. Und hier seht ihr es, ja, da steht nur noch eine Null, minus 4.120 Euro. Ich hatte gekauft Ende November 2023 2.000 Aktien für so gut 2 Euro. Und ja, da gab es einen heftigen Crash und die sind jetzt nichts mehr wert, also Totalverlust. Und jetzt wollen wir das Ganze mal durcharbeiten. Warum habe ich diese Aktien gekauft und vor allem, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Und am Ende, ganz, ganz wichtig, warum ist es unterm Strich dann doch nicht so schlimm und wie vermeidet man, wenn einem so etwas passiert, was eben jedem mal passiert, dass das wirklich ein Problem wird fürs Depot? Da habe ich jetzt erst schon mal was ganz Tolles für euch, nämlich 10 Fragen, bevor du irgendeine Aktie kaufst, 10 Fragen, die du dir immer stellen solltest, das am besten zu Hause ausdrucken, an die Wand nageln und immer durchgehen, bevor man eine Aktie kaufen will. Das könnt ihr euch jetzt absolut kostenlos downloaden, 10 Fragen, die du dir immer stellen solltest, bevor du eine Aktie kaufst. Link findest du 100% gratis unten in der Beschreibung. Und jetzt schauen wir uns mal einige dieser 10 Fragen an und vielleicht die wichtigste ganz am Anfang, wenn ich eine Aktie kaufen will, was will ich überhaupt von dieser Aktie? Warum kaufe ich diese Aktie? Also was habe ich für eine Erwartung? Erwarte ich mir Outperformance? Ja, das ist wahrscheinlich bei den meisten so. Also erwarte ich, dass sie besser läuft als der Markt, dass sie vielleicht sogar ja einen richtigen Kurs-Turbo zündet, zum Beispiel wegen einer Unterbewertung oder wegen eines massiven Turnarounds. Oder erwarte ich mir von der Aktie Stabilität? Das kann natürlich auch sein. Erwarte ich mir eine stabile oder eine attraktive Dividende? Oder ist sie ein fehlendes Puzzleteil? Erwarte ich mir Diversifikation? Also es gibt viele Möglichkeiten, aber ich muss mir natürlich erstmal klar werden, was erwarte ich von dieser Aktie? Denn einfach mal eine Aktie zu kaufen, ich glaube, ja, die ist vielleicht ganz gut. Das ist natürlich schon der erste Fehler. Und jetzt kommen wir zu Fisker. Warum habe ich die Aktie gekauft? Es war natürlich von vornherein ein Zock. Das war völlig klar. Und ich habe mir vor diesem Zock eine Outperformance, einen Turnaround versprochen. Hier bimmelt schon das Handy, aber wir machen das heute so real. Ich mache einfach weiter. Ja, die Aktie war davor schon massiv abgestürzt. Also wirklich, ja, kann man sagen, davor schon ein ordentlicher Crash. Und dann bei rund 2 Euro hatte ich zugeschlagen, weil ich eben die Erwartung hatte, dass sich diese Aktie erholt, dass es einen Turnaround gibt. Und jetzt natürlich die Frage, naja, ist das einfach schlau, jetzt einfach mal eine Aktie zu kaufen, ne, weil sie stark abgestürzt ist? Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Also der Kurs alleine, der kann natürlich höchstens mal ein Indikator sein. Dann kommen wir jetzt natürlich zu den nächsten Fragen. Geschäftsmodell, Produkt und Co. Und da kommen wir zur nächsten Frage. Verstehst du das Geschäftsmodell? Das war jetzt bei Fisker keine komplizierte Frage, denn es ist ein E-Autobauer, das Geschäftsmodell dahinter. Da gibt es natürlich auch immer natürlich mehrere Tücken und Probleme, aber das Geschäftsmodell grundsätzlich natürlich einfach zu verstehen. Der Fisker Ocean war oder ist besser gesagt immer noch wahrscheinlich das bekannteste Modell. Und ich habe mir natürlich das Produkt genauer angeschaut, auch in der Realität. Ich saß da auch drin, bevor ich die Aktie gekauft habe, und ich kann euch auch Hintergrundinfos noch ein paar geben. Ich bin tatsächlich vor kurzem mit einem Fisker Ocean mehrere Stunden nach Hessen zu einer Hochzeit gefahren, und ich muss sagen, das Produkt, auch wenn es dazwischendurch natürlich Probleme gab und auch negative Medienberichte, aber grundsätzlich fand ich das Produkt gut, überzeugend. Natürlich trotz Bauchschmerzen, Kinderkrankheiten und Co. Warum? Da kommen wir gleich noch dazu. Aber mich hat das Produkt grundsätzlich überzeugt, und deswegen hatte ich eben die Idee, wenn sich das alles ein bisschen einpendelt, dass sich dann die Aktie eben nach diesem Absturz erholen könnte. Und da sind wir schon beim ersten wichtigen Learning. Man sollte eigene Erfahrungen nie überschätzen. Ich finde es grundsätzlich gut, wenn man ein Produkt, was man selber schon mal gut kennt, was man einschätzen kann in gewisser Weise, das kann ein Anhaltspunkt sein. Und das ist natürlich viel besser, wenn ich eine Aktie von so einem Unternehmen mir mal anschaue, anstatt irgendeins, was vielleicht in China sitzt, was vielleicht Biotech macht, wovon ich keine Ahnung habe, wovon ich überhaupt nichts Greifbares habe, wo ich im Endeffekt nicht mal genau weiß, ob es die Firma, wenn man jetzt mal ganz überspitzt das formuliert, ob es die überhaupt gibt, was da dahinter steckt, da ist natürlich sowas viel, viel besser. Trotzdem sollte man die eigene Meinung nie überschätzen, sollte sich in eine Aktie sowieso gar nicht verlieben und sollte eben da ganz cool bleiben. Es ist dann doch nur ein subjektiver Eindruck, und der kann richtig sein, aber der kann natürlich auch falsch sein. Da sind wir bei einem entscheidenden Denkfehler, dem naiven Realismus, wie man so schön sagt. Wenn man von sich denkt, ich bin völlig objektiv, ich beurteile das jetzt so, und alle, die das anders sehen, die liegen falsch. Na, man muss natürlich sich immer klar machen, das ist eine subjektive Meinung. Und es war dann natürlich bei den ganzen Problemen, die es drumherum gab, und das war mir von Anfang an klar, habe ich auch von Anfang an damals gesagt, heiß und fettig und ein absoluter Zock. Aber damals habe ich eben diesen Zock für wertvoll oder für zumindest machenswürdig erachtet. Und jetzt kommen wir zu den nächsten Fragen. Warum ist das Ganze jetzt gescheitert? Nicht nur mein Investment, sondern auch das Unternehmen, das jetzt praktisch vor die Wand gefahren ist und insolvent ist. Kommen wir zum Wettbewerbsvorteil. Und da hätte man kritischer sein müssen, denn was hatte Fisker jetzt für einen Wettbewerbsvorteil? Sagen wir selbst mal, das Produkt war gar nicht schlecht, war vielleicht gut genug, dann habe ich natürlich trotzdem ein Problem gegenüber Wettbewerbern wie Tesla, BYD und Co., wen es da auch alles gibt, natürlich auch theoretisch die deutschen Autobauer, also viel Konkurrenz natürlich. Und ist die Marke dann stark genug, gerade als neuer Player? Das muss man natürlich schon mal massiv in Frage stellen. Dann kann ich natürlich zum Beispiel einen Wettbewerbsvorteil haben, indem ich Kostenführerschaft habe, indem ich gut Deutsch der billigste bin. Das war Fisker auch nicht. Dann ist man natürlich noch in ein Problem reingelaufen, dass die chinesischen Autobauer richtig den Markt überfluten. Auch Tesla hat die Preise gesenkt. Also da hatte man natürlich auch noch ein Problem. Dann die Preisführerschaft, die hatte man auch nicht. Also dass man sagt, man hat das beste Produkt, man hat das teuerste, man hat ein Luxusprodukt, und die Kunden sagen alle, oh, das brauche ich jetzt. Also am Produkt, da hätte man auf jeden Fall Zweifel haben können, haben sollen. Das ist ja dann auch schief gegangen. Aber jetzt schauen wir nochmal einen Tick weiter. Jetzt sagen wir mal, das Produkt wäre gut genug gewesen. Dann gibt es natürlich auch noch viele andere offene Fragen, warum so ein Investment scheitern kann. Und da muss man sich immer die Frage stellen, wie ist das Umfeld? Und da gibt es natürlich zwei Parameter dafür. Erstmal der allgemeine Markt, der Aktienmarkt. Der lief ja jetzt nicht schlecht, also daran ist es definitiv nicht gescheitert. Man könnte auch sagen, die Gesamtwirtschaft, also wenn ich jetzt in ein Unternehmen investiere und man rutscht in eine Weltwirtschaftskrise, dann ist es generell schwierig, dann muss man vielleicht auch nicht den Fehler bei sich selber suchen. Also das wäre mal das eine Umfeld, aber man kann natürlich auch kleinteiliger reingehen, und da hätte man auch kritischer sein müssen, denn es war natürlich vom Timing her nicht gerade optimal, denn die ganze E-Auto-Branche ist ja zuletzt ordentlich, sagen wir mal, unter die Räder gekommen. Ist vielleicht übertrieben, aber zumindest stark unter Druck gekommen. Auch Tesla mit Problemen. Dann, wie gesagt, die chinesischen Autobauer. Wir diskutieren ja jetzt viel über Zölle, über Preiskämpfe und Co. Und natürlich auch der E-Auto-Hype etwas abgeflacht. Also das wäre sicherlich auch ein Grund gewesen, um zu sagen, Zock, aber vielleicht doch lieber die Finger davon lassen. Also auch immer ganz, ganz wichtig, Umfeld, also Gesamtmarkt und Branche sich anzuschauen. Dann natürlich auch noch eine entscheidende Frage, was macht das Management? Ein Management zu beurteilen ist natürlich grundsätzlich relativ schwierig, natürlich einfacher, wenn man schon einen guten Track Record hat. Fisker, der Chef, der ist schon mal gescheitert vor vielen Jahren mit einem Autoprojekt. Ich finde das jetzt grundsätzlich nicht schlimm, denn Scheitern gehört dazu. Elon Musk hat in seinem Leben auch viel riskiert. Also zu sagen, der ist einmal schon gescheitert, deswegen muss er jetzt wieder scheitern, das halte ich für Unsinn. Trotzdem hat man dann Fehler gemacht. Man war wahrscheinlich ein bisschen zu früh am Markt. Auch die Kommunikation hat dann, es gab ja ordentlich Probleme. Es gab ja dann auch einen YouTuber zum Beispiel, der Fisker zerrissen hat. Also sagen wir mal, der Umgang damit war auch nicht wirklich souverän. Gut, das ist natürlich vorher schwer einzuschätzen, aber das ist natürlich auch ein Grund dafür. Management sicherlich nicht gerade optimal gewesen. Dann hätte man ja trotzdem noch...
Life needs more Cedar Point. And that's what you'll get with the 2024 Summer Pass. Get unlimited visits through Labor Day, plus free parking. Enjoy spectacular rides, unforgettable live shows, and drive the sky on Top Thrill 2, the world's only triple launch vertical speedway. It's all yours for just 3 payments of $25 after initial payment. Online only, plus applicable taxes and fees. But hurry, because this price goes up July 8th. Get your Summer Pass today, only at cedarpoint.com.
Die Reißleine ziehen können. Darüber hatte ich natürlich auch dann nachgedacht, noch zu verkaufen, auch wenn man da natürlich schon einen ordentlichen Verlust hat. Trotzdem besser als null. Warum habe ich dann trotzdem nicht die Reißleine gezogen? Es gab dann viele Gerüchte und auch schon sehr konkrete Gerüchte über eine Übernahme zum Beispiel von Nissan. Also da wurde eigentlich gemunkelt, das sei so gut wie sicher und deswegen... ja, habe ich es dann einfach laufen lassen. Das Geld bei solchen Zocks, wie gesagt, ich wiederhole es noch zum 100. Mal und das kann man auch auf YouTube sehen. Das habe ich nicht jetzt erst gesagt, sondern das habe ich damals schon gesagt. Wirklich ein absoluter Zock. Also das wird dann natürlich nicht im Nachhinein korrigiert, sondern da bin ich ja von Anfang an transparent. Und der wird dann bei solchen Investments, Zocks, wie auch immer, der wird bei mir das Geld auch von Anfang an abgeschrieben. Und deswegen habe ich das am Ende dann laufen lassen, weil die Chance eben noch da war durch eine mögliche Übernahme. Das Ganze hätte dann auch noch positiv ausgehen können. Und dann habe ich eben am Ende gesagt, jetzt ja, da die Reißleine ziehen bei schon so einem heftigen Verlust, das ist eigentlich ganz einfach. Ja, und dann ist das Ganze eben am Ende nochmal gescheitert. Und ja, das war dann eben der Crash. Der Totalverlust gehört eben dazu. Wie gesagt, das Geld sollte man bei so heiß und fettigen Sachen von Anfang an abschreiben. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, die man sich am Anfang stellen muss, wenn man das Geld abschreibt und wie viel man da reinpackt. Ja, die Positionsgröße, das ist natürlich ganz entscheidend. Wie mache ich sowas strategisch? Und da kommen wir jetzt zur Core-Satellite-Strategie. Und das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Wenn ihr auch mal Risiken eingehen wollt, jeder entscheidet das natürlich selber. Ich sage jetzt nur, wie es ich mache und alles, was ihr aus diesem Video ableiten solltet, das macht ihr natürlich auch absolut auf eigenes Risiko. Aber ich, wenn solche Zocks eingehe, ja, dann schaue ich natürlich sehr, sehr genau auf die Positionsgröße und die muss natürlich stimmen. Wenn ich solche Zocks von vornherein abschreibe, dann kann ich das natürlich nicht mit 20, 30 oder 50% meines Depots machen, sonst wäre das natürlich absoluter Irrsinn und Harakiri. Deswegen muss die Positionsgröße dann natürlich eher kleiner sein. Und jetzt schauen wir mal, wie so eine klassische Core-Satellite-Strategie aussieht. Und wenn ich Fisker jetzt als kleinen Satelliten bezeichne, ja, dann habe ich natürlich erstens noch andere Satelliten, auch größere Satelliten und vor allem natürlich auch Satelliten, die das Ganze ausgleichen können. Blicken wir hier mal drauf. Die klassische Core-Satellite-Strategie, die kennt ihr wahrscheinlich, also einen soliden Kern, zum Beispiel aus ETFs und natürlich auch breiter gestreut, am besten möglichst breit gestreut und außenrum kann ich dann natürlich mit Einzelaktien oder mit hier wie Bitcoin, Ethereum und Co. kann ich natürlich dann Rendite suchen und hier jetzt in diesem Beispiel habe ich jetzt mit Fisker gut 4.000 Euro verloren, aber allein in den letzten Monaten, ja, sagen wir mal, 7, 8, 9 Monaten habe ich eben auch einen Plus gemacht, alleine jetzt mit Bitcoin, ich schaue nochmal drauf, genau 22.000 Euro und Ethereum 9.500 Euro und dann seht ihr eben, wenn die Positionsgrößen stimmen und wenn ich da eben auch strategisch rangehe, dann tut so ein Verlust ja eigentlich auch irgendwo weh, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich auf mein Depot schaue, nur auf die Entwicklung, ja, dann kriege ich es unter dem Strich eigentlich gar nicht mit, ist einkalkuliert und ja, die Performance ist dann eben unter dem Strich trotzdem noch sehr ordentlich. Und noch ganz wichtig als Ergänzung zu dieser Grafik, das waren jetzt nur 3 Beispiele aus meinem Depot, das sind jetzt nicht meine 3 einzigen Satelliten, also bitte nicht falsch verstehen, sind jetzt einfach mal 2 Satelliten, die sehr gut gelaufen sind, natürlich auch noch andere Einzelaktien und eben Fisker, die sehr schlecht gelaufen ist und das ist eben wichtig, das dann gesamt zu betrachten insgesamt. So Leute, also 10 Fragen, heute sind wir einige durchgegangen, wenn ihr die anderen nicht verpassen wollt und das Ganze wirklich übersichtlich, ich glaube, das ist was man sich immer wieder zu Gemüte führen soll, sollte, dann könnt ihr euch das jetzt kostenlos downloaden. Und warum nehme ich jetzt den Laptop in die Hand? Jetzt kommt noch der steuerliche Aspekt und da ich kein Steuerberater bin, muss ich zur Sicherheit hier nochmal drauf gucken. Das ist nämlich auch nicht unkompliziert. Auch einige von euch haben immer gefragt, ja, wie geht das denn jetzt, wenn die Aktie dann bei null ist? Ich würde das gerne steuerlich geltend machen. Das schauen wir uns jetzt mal genau an. Und kann ich jetzt sowas wie Fisker, wenn die Aktie dann, ja, praktisch wertlos ist, wenn das dann ausgebucht wird, wenn ich es jetzt nicht mehr verkaufen kann, kann ich das steuerlich geltend machen? Die gute Nachricht ist ja. Wichtig nochmal, ich bin kein Steuerberater, bitte das im Zweifel alles mit dem Steuerberater abklären, aber man kann das geltend machen, bis zu 20.000 Euro pro Jahr den Verlust, also wenn es jetzt mehr sein sollte, dann keine Angst, dann kann man das sozusagen im Folgejahr weiter abstottern, pro Jahr 20.000 Euro und wichtig, man muss es dann mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnen. Das ist alles ein bisschen komplizierter, in diesem Fall ist es noch relativ einfach, ich kann euch hier noch ein bisschen mehr vorlesen, vielleicht den einen oder anderen, der sich schon immer mal gefragt hat, wie geht das eigentlich, also ich lese mal vor, grundsätzlich gilt nämlich bei Verlusten aus Aktienveräußerung, also nicht das jetzt, sondern wenn ich einfach Aktien mit Verlust verkaufe, ganz normal, eine Verlustverrechnungsbeschränkung und zwar derart, dass diese nicht mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen, sondern nur mit Gewinnen, die aus der Veräußerung von Aktien entstehen, ausgeglichen werden dürfen. Also ich kann es dann nicht mit irgendwelchen Zinsen oder Dividenden verrechnen normalerweise, wenn ich Verlust habe bei Aktienverkauf, sondern dann nur mit einem Gewinn aus Aktienverkäufen. Das ist ganz wichtig. Also diese Beschränkung der Verlustverrechnung auf Aktiengewinne gilt bei der Ausbuchung, jetzt sind wir da, oder Veräußerung wertlos gewordener Aktien, aber nicht. Das ist nochmal ganz, ganz entscheidend. So Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ich glaube, es ist auch mal ja wichtig für euch zu sehen, was da alles so abläuft und vielleicht auch mal ein bisschen Blick hinter die Kulissen, dass natürlich bei mir auch nicht alles optimal läuft, kann's auch gar nicht. Ist völlig normal. Verluste an der Börse gehören dazu und ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen helfen und vor allem mit diesen 10 Fragen, ja, dass man strategisch rangeht und wie gesagt, wenn man das strategisch macht in einer Core-Satellite-Strategie, dann ist das auch absolut kein Problem. Da sind Verluste einfach ganz normal, sind sozusagen einkalkuliert. Wichtig ist nur, dass am Ende das Depot ordentlich wächst. Und ja, ich kann mich nicht beschweren. Bei mir läuft's seit Monaten, dieses Jahr, letztes Jahr, sehr, sehr gut. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch läuft. Und wie gesagt, die 10 Fragen gratis zum Download. Und wenn ihr mehr Real Talk sehen wollt, dann bin ich sehr gespannt auf euer Feedback. Sorry, die Brille rutscht. Da muss ich jetzt einmal zum Optiker. Das weiß ich, das nervt den einen oder anderen. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch, ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.